Sally findet es mit einmal anstrengend, wie Alfred auf ältliche Weise im Bett sitzt. Ein überzeugender Beitrag zur Trostlosigkeit dieses Zimmers. Alfred in seiner weichen Korpulenz, zwei Kissen im Rücken. Sally spürt einen Stich des Alarms. Gleichzeitig hat sie Alfred vor Augen, sein träges Gehen gestern, als er mit Hängeschultern über das Hochmoor stapfte, den kleinen Rucksack nach Schulbubenart auf dem Rücken. Im vorwurfsvollen Zwiegespräch mit seinen Schuhen, die längst nicht mehr neu sind, aber offenbar nicht alt genug, um ihm sympathisch zu sein.
Arno Geiger liest aus seinem Roman Alles über Sally.
Als sie am Abend in der Pension die Treppe hochstiegen, knickten ihm die Beine vor Müdigkeit fast ein. Er duschte, fiel aufs Bett und während er fernsah, aß er mehrere Sandwiches und eine ganze Tafel Schokolade. Anschließend schlief er 10 Stunden, vergaß aber selbst im Tiefschlaf nicht, verlangend zu sein. Die halbe Nacht grapschte er nach Sallys Hüften oder ihrem Hintern, die meiste Zeit lag er auf ihr. Sie selber wachte einige Male in Schweiß gebadet auf, so dass sie sich jetzt fragt, was ist das? Ist es Alfred oder seelische Armut oder eine Krankheit? Sind es die Hormone oder ist es Angst?
Alles über Sally. Der 2010 erschienene Roman des österreichischen Schriftstellers Arno Geiger erzählt die Geschichte einer Ehe. Alfred und Sally sind seit 30 Jahren ein Paar. Für Alfred scheint die Welt in Ordnung zu sein, doch Sally hegt im Geheimen eine starke Ablehnung gegen ihren Mann, die sich aus scheinbar nebensächlichen Details speist.
Er wäre nicht abgeneigt, jetzt mit seiner Frau zu schlafen, das käme auch seinen Aufzeichnungen zugute. Seine Ansicht ist, es wäre absolut zuträglich, wenn darin mehr Sex Erwähnung fände. Weil ihm zu heiß ist, strampelt er die Decke von den Beinen. Sally schaut herüber. Sie sieht, dass Alfred den Kompressionsstrumpf am rechten Unterschenkel auch in der Nacht getragen hat. Er präsentiert ihr diese Nummer kombiniert mit einer weißen Unterhose. Die Fußsohlen geradeaus auf Sally gerichtet, rechts der grau verschmutzte, ursprünglich hautfarbene Stoff, links die nackte, verhornte Haut des breiten Kuratorenfußes.
Sally liebt ihren Mann und kann sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Anstatt nach den Ursachen ihrer Probleme zu suchen, verhält sie sich Alfred gegenüber feindselig und verletzend.
»Ich bin es leid, den Strumpf zu sehen«, gibt Sally zurück. »Er bedeutet alt und krank und irritiert mich.« Der Besuch bei Mama hat mir gereicht. Mein Bedarf an körperlichem Verfall ist für den Rest der Ferien gedeckt. Wie du redest, empört sich Alfred. Man fühlt sich wie ein Invalide. Ich fühle mich wie neben einem Invaliden, gibt sie zur Antwort.
Sally ist unglücklich in ihrer Beziehung, braucht aber die Geborgenheit und Sicherheit, die Alfred ihr geben kann. Sie haben miteinander 3 Kinder. Eine Trennung scheint unmöglich. Und so entscheidet sich Sally für das klassische Geheimnis. Sie beginnt immer wieder Affären mit anderen Männern.
Geheimnisse gibt es deswegen, um sich zu schützen. Das heißt, ich brauche ein Geheimnis, weil etwas vielleicht zu gefährlich oder zu angstbesetzt ist. Und dann muss ich sozusagen ein Geheimnis daraus machen.
Der Psychotherapeut Roland Bösel leitet gemeinsam mit seiner Frau Sabine eine Praxis für Paartherapie. Beim Bewahren von Geheimnissen, meint Roland Bösel, handelt es sich immer um einen Schutzmechanismus. Arno Geigers Roman scheint eine klare Situation zu beschreiben, die dazu verleitet, Sally zur Schuldigen zu stempeln, die ihren Mann betrügt und belügt. So einfach ist es jedoch meistens nicht, sagt Roland Bösel.
Ich glaube, dass es niemanden gibt, der Geheimnisse macht, um jemand anderen weh zu tun, sondern um sich und vielleicht auch jemand anderen zu schützen.
80% der Paare, die sich beim Ehepaar Bösel zu einer Therapie anmelden, kommen wegen eines Seitensprungs. Die seelische Verletzung und die Enttäuschung beim betrogenen Partner sind oft unendlich groß. Die Vorstellung, manchmal jahrelang belogen worden und aus dem Leben des Partners ausgeschlossen gewesen zu sein, ist entsetzlich. Der Riss scheint meist nicht zu kitten. Roland Bösel rät jedoch dazu, in solchen Fällen keine Schuldzuweisungen auszusprechen. Geheime Verhältnisse, Seitensprünge oder lang andauernde geheime Nebenbeziehungen sind Auswege aus einer scheinbar unlösbaren Situation. In solchen Fällen, meint der Paartherapeut, müsse das gesamte Beziehungssystem analysiert werden.
Eine Frau kommt mit ihrem Mann zu uns in die Paartherapie und sagt, ja, er hat mir vor 3 Wochen jetzt gesagt, er fühlt sich zu dieser Frau so hingezogen. Und wir haben dann übersetzt und das hat sie wirklich zuerst nur durcheinander gebracht, da habe ich gesagt, ja, Frau Sowieso, Das ist ein Hilfeschrei eines Mannes. Der will eigentlich Ihnen sagen, mir fehlt etwas in der Beziehung. Nicht Ihnen, Frau Sowieso, fehlt etwas. Sie sind wunderbar. Er hat sie ja auch damals ausgesucht, wie er sich verliebt hat. Sondern in der Beziehung fehlt was und das wird jetzt von der dritten Person abgedeckt.
Auch wenn das Thema unangenehm ist und an Ängste rührt, die fundamental sind. Was wäre die Weltliteratur ohne all die Geheimbeziehungen, Dreiecksgeschichten und Eifersuchtsdramen? Schon um den Göttervater Zeus, der seine Frau Hera ständig betrog, rankten sich zahlreiche Mythen. Zeus, Hera und die liebliche Semele bildeten das klassische Dreieck der antiken Mythologie, das als Vorbild für alle weiteren dienen kann. And I'm just a waste of energy. She's just wasting my time. Mm-hmm. So why don't we get together and we could waste everything tonight. And we could waste and we could waste it all tonight.
Für einen Mann, der sich ein bisschen in der Welt umgesehen hat, legt den Kopf auf meine Schulter, der sich in der Welt umgesehen hat, bedeutet die Ehe eigentlich etwas viel Geheimnisvolleres als für euch Mädchen aus guter Familie. Ihr tretet uns rein und wenigstens bis zu einem gewissen Grad unwissend entgegen. Und darum habt ihr eigentlich einen viel klareren Blick für das Wesen der Liebe als wir. Denn wir sind ganz verwirrt und unsicher geworden durch die vielfachen Erlebnisse, die wir notgedrungen vor der Ehe durchzumachen haben.
Und auch während der Ehe möchte man hinzufügen, wenn man diesen Ausschnitt aus Arthur Schnitzlers Reigen liest. Der Protagonist liegt, als er dies sagt, im Bett mit seiner Frau, die am Nachmittag ihren Liebhaber getroffen hat. Er selbst plant für den nächsten Tag ein Stelldichein mit einem süßen Wiener Mädel. Schnitzler skizzierte ein lebendiges Sittenbild aus dem Wien der Jahrhundertwende. Ein bis heute gültiges scheint es, betrachtet man die Seitensprungrate in der Praxis der Paartherapeuten Sabine und Roland Bösel.
Ich habe eine Frau und eine Freundin.
Steht auf einer der Postkarten, die Frank Warren, der Gründer des Projekts Post Secret, erhalten hat.
Noch nie zuvor fühlte ich mich so einsam.
Arthur Schnitzler beschreibt im Reigen die Sehnsucht der Männer nach Selbstbestätigung und Eroberungen und charakterisiert die Frauen als jene, die sich verführen lassen, auf Liebe hoffen und enttäuscht werden. Ein Dialog aus dem Reigen zwischen einem Dienstmädchen und einem Soldaten.
Sag wenigstens, hast mich gern?
Na, das musst du doch gespürt haben, Fräulein Marie.
Wohin gehen wir?
Na, zurück.
Gebet dich. Nicht so schnell. How many times must we go through this? You always be mine.
Cupid only misses sometimes. Die Orte, an denen solch hitzige, von Begierde, Verlangen und schlechtem Gewissen geprägte Liebesbeziehungen stattfinden, sind, wenn nicht gerade Sommer ist und man in Parks oder die freie Natur ausweichen kann, meist Hotels. Egal, ob das mondäne Sacher oder Stundenhotels wie das legendäre Hotel Orient in Wien. Die Gesellschaft bietet damit anerkannte, wenn auch tabuisierte Orte, an denen solche Verhältnisse stattfinden können. Arthur Schnitzler, der im Reigen auch eigene Erfahrungen verarbeitete, wusste, dass in den Betten dieser Hotels nicht nur vor Glück geweint wurde. Denn geheime Verhältnisse sind äußerst belastend, vor allem für die Frauen, die in die Rolle der ewigen Geliebten gedrängt werden.
Dass diese Frauen alle eigentlich sehr unglücklich sind, das kannst du mir glauben. Stell dir doch vor, was diese Frauen für eine Existenz führen, voll Lüge, Tücke, Gemeinheit und voll Gefahren.
Lüge, Tücke und Gemeinheit. Sie sind, wenn wir in der Diktion von Zeus, Hera und Semele bleiben wollen, die Kinder des Geheimnisses. Ohne sie ist ein Schutz der äußerst intimen, geheimen Privatsphäre nicht möglich. Lügen zehrt jedoch auf die Dauer sehr an den Kräften aller Beteiligten, sagt die Psychologin Sabine Bösel.
Es kostet Energie, das runterzuhalten. Und wenn sich das so verselbstständigt, merkt man es ja gar nicht. Nur dann, wenn es dann rauskommt, merkt man plötzlich, es wird energiefrei. Die Dinge ordnen sich neu.
Um ein Verhältnis über längere Zeit geheim halten zu können, ist es notwendig, sich verschiedener Strategien zu bedienen. Lügen ist wie alle Verhaltensweisen vom Charakter des Lügenden abhängig. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, sich eine Strategie zurechtzulegen und standardmäßig ein paar Ausreden zu verwenden, die zusammen eine glaubwürdige Geschichte ergeben. Da die wenigsten von uns als perfekte Lügner geboren werden, ist dies ein Lernprozess, wie jede andere schwierige Aufgabe auch, sagt Sabine Bösel.
Ja, es zu planen, dass man die Ausrede dann gut inszeniert und dass das alles sozusagen sichtbar ist und Hand und Fuß hat und so weiter. Ja, ich glaube, das kann man auch üben. Ich glaube, dass die Leute dann hineinwachsen in diese Aufgabe, dass man dann immer besser wird auch, ist noch besser zu planen und dass das wirklich gut funktioniert.
Eine weitere Strategie, sagt Roland Bösel, ist, sich selbst und anderen vorzumachen, dass man den Partner bzw. die Partnerin durch das Lügen vor Verletzungen schützen möchte.
Eine Strategie ist auch zu sagen, ich mache das ja nur, weil ich will ja den anderen schützen, also sich sozusagen noch zu vergrößern und zu sagen, das tue ich jetzt, weil ich tue damit dem anderen ja was Gutes, weil wenn ich dem das nicht erzähle, dann geht es dem auch besser. Das ist auch eine Strategie.
Laut dem amerikanischen Psychologen Paul Ekman gibt es zwei Hauptformen der Lüge. Die Verheimlichung, also das Weglassen wahrer Informationen, und die Verfälschung, die Präsentation falscher Informationen als Wahrheit. In seinem von Hubert Manier übersetzten Buch »Ich weiß, dass du lügst« schreibt Ekman:
Weitere Formen der Lüge sind etwa Strategien, jemanden auf eine falsche Fährte zu führen, zum Beispiel eine Emotion einzugestehen, diese aber auf eine falsche Ursache zurückzuführen. Man kann auch die Wahrheit eingestehen, diese aber so übertrieben oder ironisch darstellen, dass die Zielperson letztlich uninformiert bleibt oder irregeführt wird. Außerdem gibt es noch die teilweise Verheimlichung oder das Eingeständnis eines Teils der Wahrheit, um das Interesse der Zielperson vom Rest des Verheimlichten abzulenken.
Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Chinesisches Sprichwort.
Please don't use those same excuses you used before.
Manche geheime Verhältnisse dauern viele Jahre. Die Liebenden sind zu einem Doppelleben gezwungen, um ihre Beziehung vor den Ehepartnern geheim zu halten. Oft erscheint es geradezu surreal, welche Lügen dabei geglaubt werden. Ein Beispiel: Ein Architekt spezialisiert sich ausgerechnet auf Hotels. Er erzählt seiner Frau, dass er, um immer informiert zu sein, was die Konkurrenz macht, unbedingt neue Häuser aus dem Luxusspektrum besichtigen und dort übernachten muss. Mehrmals im Jahr fährt er immer zu Terminen, an denen seine Frau unmöglich mitkommen kann, in solche Hotels auf Erkundungstour. Begleitet wird er dabei von seiner gerade aktuellen Freundin. Die Ehefrau gibt sich ahnungslos. Zum Lügen, sagt die Psychologin und Psychotherapeutin Sabine Bösel, gehören eben immer zwei.
Das ist auch eine Übungssache. Also es gibt ja Leute, die machen das wirklich viele Jahre, das Doppelleben. Ich glaube, dass die dann schon auch geübt sind. Dass die relativ schnell dann auch eine Ausrede haben, mehrere Parallelgeschichten, die man dann rauszieht aus der Tasche und dann irgendwas erfindet oder so. Und das wird halt dann ausgeweitet, diese Parallelgeschichte. Da gibt es schon Systeme auch, die man sich dann selber aufbaut, damit das geht, sonst geht sich das nicht aus. Und dann braucht es natürlich Leute, die auch mitspielen. Es gibt ja auch Leute, die sich das echt gerne vormachen lassen, muss man auch sagen. Die gar nicht auf die Idee kommen, wenn du das von außen hörst, denkst du, naja, das stimmt doch hin und vorne nicht. Und diejenige, welche, sagt, ja, passt eh und hat vollstes Verständnis für alles und stellt das nicht in Frage.
Sowohl die Geliebten als auch die Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen schenken den Lügen bereitwillig Glauben. Für die Geliebten sind die Lügen von der bevorstehenden Trennung des Liebhabers von seiner Frau besonders belastend, da das anfängliche Glück in der Blase einer geheimen Liebschaft, in der es keine Verpflichtungen gibt, schnell dauerhaftem Unglück weicht. Victoria Griffin beschreibt in ihrer Untersuchung über geheime Liebschaften »The Mistress – Myth, Histories and Interpretations of the Other Woman«, wie die Freundinnen oft einem fundamentalen Irrtum unterliegen. Sie begreifen sich nicht als Geliebte, sondern wünschen sich als ständige Gefährtin an die Seite des geliebten Mannes und imaginieren sich als Ehefrau. Dieser Platz ist jedoch meist besetzt mit einer Frau, die klug genug ist, ihr gewohntes Leben nicht ins Wanken zu bringen. Es sind Frauen, sagt Sabine Bösel,
die gerne diese Welt, in der sie leben, aufrechterhalten wollen und sagen, so ist es schön, so habe ich mir das immer vorgestellt, das ist jetzt so, freue mich, dass das so ist. Und alles andere wird draußen gehalten, was das irgendwie in Frage stellen könnte, dieses Bild, dieses Schöne.
Solche Scheinwelten, an denen viele Menschen wieder besseres Wissen festhalten, entsprechen geheimen Wünschen. Würde man der Wahrheit ins Auge blicken, bräche im wahrsten Sinne des Wortes eine Welt zusammen. Wenn Beziehungen nicht bereits mit einem Lügengebilde entstehen, sind derartige Konstruktionen ein Produkt jahrelanger Entwicklung, meint Sabine Bösel.
Vielleicht ist die auch so, nur wenn sie sich dann verändert, gestehe ich mir es nicht ein. Ich lüge mir es einfach vor, dass es eh nicht so ist. Ich tue mir selber ein bisschen schönreden. Ich glaube, schönreden tut fast jeder von uns. Aber ja, da gehören da zwei dazu. Der eine, der das Geheimnis über Jahre macht, und der zweite, der über Jahre lang sich die Geschichten noch erzählen lässt und sie auch glaubt. Und beide haben was davon und wollen das auch so, unbewusst.
In diesem Zusammenhang kommt es oft zu interessanten Phänomenen bei demjenigen, der lügt. Eines davon ist das Abgleiten in Fantasiewelten, die so perfekt imaginiert werden, dass das Lügen nicht mehr als Lügen wahrgenommen werden kann, weil der Lügner sich selbst vormacht, dass er die Wahrheit sagt, erklärt Roland Bösel.
Die Strategie, dass ich mich in diese Fantasiewelt beamen kann und sozusagen, ich lebe in zwei Welten. In der einen Welt, was tatsächlich passiert, was ich mache mit der Freundin zum Beispiel, und auf der anderen Seite, was ich eigentlich vorgebe zu tun. Und das können Menschen dann so gut sich herholen, dass wenn sie es dann erzählen, glaubst du, die haben das wirklich erlebt.
Eine noch extremere Spielart dieses Doppellebens ist die vollkommene Verleugnung und Tabuisierung der Wahrheit vor sich selbst.
Wir unterscheiden eigentlich Geheimnisse, wo man sagt, das ist schon so geheim, dass ich gar nicht weiß, dass es geheim ist. Das heißt, ich verdränge es selber so gut, dass ich so lebe, wie wenn das Geheimnis die Realität ist. Also das heißt, das, was ich jetzt nach außen hin lebe und sozusagen anders lebe, als was hinter dem Geheimnis steht, ist die Realität und vergesse, dass es dann noch was anderes gibt.
Eine häufige Ursache für diese Art von Geheimnis kann eine ungeklärte Vaterschaft infolge eines geheimen Verhältnisses sein, wo selbst die Schwangere nicht weiß, wer der Vater des Kindes ist. Bei Untersuchungen an Neugeborenen in einem englischen Spital stellte sich heraus, dass 10% der ehelich geborenen Kinder nicht mit dem Ehemann der Mutter verwandt waren.
Das Stärkste, was ich erlebt habe, war eine Frau, die gesagt hat, das ist die Tochter meines Mannes, obwohl sie gewusst hat, dass das nicht so ist. Aber sie hat das sozusagen so ausgeblendet, dass sie gesagt hat, das ist die Realität, das ist der Vater.
Die Frau hatte große Angst und verleugnete deshalb ihr Geheimnis vor sich selbst, sagt Roland Bösel.
Die hat in der Schule immer gehört, du bist so irgendwie anders als deine Eltern. Wenn ich deinen Vater sehe, das kann es nicht sein. Und sie hat sich immer jetzt nicht gekränkt und hat gesagt, stimmt überhaupt nicht und ich liebe meinen Vater. Und sie ist auch zu ihrer Mutter hin und hat gesagt, die sagen das alles, das ist so ein Blödsinn. Natürlich ist es dein Vater. Und die Mutter hat das wirklich geglaubt, weil sie das sozusagen so ausgeblendet hat und so verinnerlicht hat, dass ihre Geschichte zur Realität wurde. Weil sie sich so geschämt hat, dass ihr das unter Anführungszeichen passiert ist, dass da ein anderer Mann hineingekommen ist, weil sie wirklich ihren Mann, den sie jetzt hat, liebt. Das musste ausgeblendet werden, weil sie wäre von zu Hause verstoßen worden. Das heißt, Eingangsfrage war, wozu brauche ich ein Geheimnis? Es ist auch, um mich zu schützen, weil in dem Fall hätte sie einen Verstoß der Familie riskiert.
Solche Geheimnisse haben gravierende Folgen, selbst wenn sie unentdeckt bleiben. Denn die betroffenen Kinder spüren, dass etwas nicht stimmt, da das schlechte Gewissen und das Wissen um das Geheimnis an sie weitergegeben werden. Sie neigen zu Depressionen und können sogar an Schizophrenie erkranken.
You told yourself so many times it's okay. So eager to try, but you just don't know how to come back down. And now you beat me up and break me down, hoping I don't come around. Kick me when I'm on the ground. Beat me up and break me down, hoping I don't come around.
Und dann gibt es noch das unkontrollierte Lügen, das sich bei Menschen entwickelt, die in ihrer Kindheit ständiger Kontrolle durch Erziehungsberechtigte, Lehrer und andere erwachsene Bezugspersonen ausgesetzt waren. Die Reaktion auf die fehlende Privatsphäre und die ständige Angst vor Strafen ist eine zwanghafte Geheimhaltung von allem, was in ihrem Leben passiert. Die Bedingung dafür ist das Perfektionieren des Lügens. Werden diese Kinder erwachsen, suchen sie sich meist extrem kontrollbedürftige Partner, um ihre Gefühle aus der Kindheit auf sie zu übertragen und das System aus Geheimhaltung zu erhalten.
Ich habe da so ein Bild von einem Mann, der gesagt, ich musste von meiner Mutter alles geheim halten. Und wenn jetzt seine Frau ihm fragt, wo warst du, lügt er. Er kann es nicht sagen, weil er sagt, ich habe mein Gefühl wie mit meiner Mutter, ich muss jetzt lügen, weil wir Männer emanzipieren uns ja manchmal auch gegenüber die Mütter, indem wir uns anpassen, aber im Geheimen dann doch Fußball spielen gehen. Ja?
Als Erwachsene können diese Menschen nicht mehr anders, als alles geheim zu halten und ständig zu lügen. Auch bei den kleinsten Dingen, für die sie sich weder schämen noch Sanktionen fürchten müssten, sagt die Psychologin Sabine Bösel.
Das verselbstständigt sich dann, das ist dann so ein Reflex. Ich sag's lieber nicht, um mich zu schützen, um nur ja keine Wickel, keine Konflikte und dann schwindel ich halt ein bisschen. Und das wird dann zur Gewohnheit. Das geht dann auch reflexartig.
Notorisches Lügen, ergänzt Roland Bösel, sei nach seinen Erfahrungen als Psychotherapeut vor allem ein Problem der Männer.
Ich erlebe das immer wieder, dass die Männer sich emanzipieren, dass sie ihrer Frau das zumuten, was sie ihrer Mutter nie gesagt hätten. Nie. Und das ist sozusagen, wenn man es positiv sehen will, auch ein Vertrauensbeweis. Dir vertraue ich das an, weil meine Mutter hätte mir das nie getraut. Nur irgendwann einmal geht es dann auch darum zu sagen, okay, jetzt habe ich mich genug emanzipiert, jetzt war ich so quasi unter Anführungszeichen schlimm, jetzt geht es darum, auch wieder die Verbindung zu suchen.
Geheimnisse, sagt Roland Bösel, haben grenzenlose Macht über uns und zwingen uns in ein Korsett von Lügen und zwanghaftem Verhalten, das enorm viel Energie kostet und jede Möglichkeit zur positiven Veränderung verhindert. Eine Lösung der zugrunde liegenden Probleme erreicht man nur durch eines: schonungslose Offenheit.
Das Geheimnis verliert seine Macht, wenn es ans Tageslicht kommt. Das mag für manche sehr unangenehm sein, wenn der Mann zum Beispiel sagt, hey, ich habe dich da betrogen, ich habe einen Seitensprung gehabt. Das tut furchtbar weh für den anderen. Und es ist aber auch der Moment, wo wir sagen können, jetzt können wir darüber reden, was ist eigentlich passiert, dass überhaupt eine dritte Person in unseren Zwischenraum hereingekommen ist. Weil es fehlt ja nicht der Frau etwas, dass der Mann hinausgeht zu einer Außenbeziehung, sondern es fehlt der Beziehung etwas und es wird von der dritten Person abgedeckt. Und wenn einmal es am Tisch liegt, dann kann man drüber reden und dann kann was sich entwickeln. Solange es nicht am Tisch ist, geht's nicht.